Ja, einen schönen guten Morgen. Herzlich willkommen zum Gottesdienst. Wir wollen uns durch ein erstes Musikstück auf den heutigen Gottesdienst einstimmen lassen und zur Ruhe kommen. Ja, schön, dass alle da sind. Wir feiern heute Abendmahlsgottesdienst und tun das im Namen und in der Gegenwart des lebendigen, des dreieinigen Gottes, des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Regeln, Regeln, Regeln. Unser Leben besteht aus Regeln. Straßenverkehrsordnung, Abseitsregel beim Fußball, Grundgesetz. Unser alltägliches Leben ist voll davon. Vorgaben, Handlungsanweisungen. Das ist uns manchmal gar nicht mehr so bewusst, aber sie sind da, die Regeln. Und natürlich ganz aktuell, mindestens täglich, wenn nicht sogar gefühlt stündlich, neue Verhaltensregeln im Zuge der Pandemie, damit wir uns eben schützen gegenseitig, damit wir die Ausbreitung des Virus reduzieren können. Weiß nicht, wie geht's euch? Mit so viel Regelflut kann man schon mal ein bisschen Frust bekommen, oder? Da kann man schon mal gleich oder leicht das Gefühl bekommen, man könnte den Überblick verlieren. Aber es ist festzuhalten, ohne Regelungen, ohne Gesetze, Verordnungen könnte unsere Gesellschaft nicht funktionieren. Da wäre es schlicht und einfach so, dass das menschliche Zusammenleben ohne solche verbindlichen Regularien ins Chaos abgleiten würde. Also lauter Regeln. Und dann kommen die Christen auch noch und haben aus, zumindest aus der Sicht Nichtgläubiger, noch einen dicken Batzen Ver- und Gebote in der Bibel stehen, die einem also den letzten Freiraum auch noch nehmen und jeglichen Spaß verderben. Ist ja so ein weit verbreitetes Vorurteil, oder? Was sich, glaube ich, ganz hartnäckig hält in den Köpfen vieler Leute. Aber, ich glaube, das können viele von uns aus eigener Erfahrung sagen, wer sich auf Gottes Liebe und seine damit verbundenen Gebote einlässt, der ja, weiß, dass das eben nicht Spaßverderber und Freiraumbegrenzer sind. Und wir können da in der Bibel natürlich auch was zu lesen. Und zwar im Psalm 19 steht was über diese guten Regeln und Gebote. Im Psalm 19 steht, das Gesetz des Herrn ist vollkommen. Es gibt Kraft und Leben. Die Mahnungen des Herrn sind gut. Sie verhelfen Unwissenden zur Einsicht. Die Weisungen des Herrn sind zuverlässig. Sie erfreuen das Herz. Die Anordnungen des Herrn sind deutlich. Sie geben einen klaren Blick. Die Gebote des Herrn sind richtig und ohne Ausnahme gerecht. Also der Psalm 19 sagt uns, und das ist auch sicherlich von vielen von uns die Erfahrung, dass das mit den Gesetzen und Regeln des Herrn zu unserem Wohl ist. Und uns das einen klaren Blick, ein freudiges Herz, Einsicht, Kraft, Leben gibt. Ja, und deswegen sind wir hier und ich will mit uns zu Beginn beten und ja, wir wollen zusammen beten. Herr, wir danken dir für deine guten Gebote. Wir wollen dich anbeten als Gott, der uns die Gebote gibt, weil wir damit Gutes erlangen, weil wir damit wissen, wie wir miteinander umgehen, weil wir dadurch wissen, wie du es mit uns meinst, weil wir dadurch, wenn wir das Richtige tun, ein gutes, gesegnetes Leben haben können. Danke, dass du uns führst und dass du uns da Hilfe gibst, dass wir nicht im Chaos uns bewegen müssen, sondern dass wir eine klare Richtlinie haben, klare Weisungen, gute Weisungen, die gut für unser Herz, für unser Denken, für unser Leben sind. Wir wollen dich bitten, dass du uns da hilfst, Regeln von dir zu schätzen und zu leben und uns daran zu erfreuen. Bitte segne uns im Gottesdienst, segne uns in der Woche, dass wir nie diese guten Gaben von dir, diese guten Gebote von dir außer Acht lassen. Hilf uns dabei, sie nicht zu übertreten und ja, mach uns im Gottesdienst deutlich, wie nah du uns bist, wie lieb du uns hast. Segne alle, die ja dich suchen heute, aber auch zu Hause sind, nicht hier sein können, nicht hier sein wollen. Bitte geh ihnen nach, segne auch hier durch deine Gebote, durch deine guten Regeln, Herr. Danke, dass du mitten unter uns bist und dass du uns schützt und hilfst und uns nie aus den Augen lässt. Amen. Ja, herzlich willkommen nochmal in die Runde. Sollten wir Grußworte haben oder wenn jemand was weitergeben möchte, dann wäre das jetzt der beste Zeitpunkt dafür. Hat jemand einen Gruß oder möchte sich vorstellen als Gast? Ansonsten grüße ich gerne die Geburtstagskinder, wenn das nicht der Fall ist, aus der vergangenen Woche. Da hatten wir Eugenie, dem wir gratulieren konnten, und von den Kindern Elias und Hendrik. Herzlichen Glückwunsch von dieser Stelle. Und auch herzlichen Glückwunsch an unseren ehemaligen Pastor, Hans-Jürgen Sturz. Der hat nämlich in der vergangenen Woche seinen 90. Geburtstag gefeiert. Und da haben Beckers Grüße übermittelt. Die hatten miteinander telefoniert und es geht ihnen altersgemäß ganz gut. Und Hans-Jürgen lässt die Gemeinde sehr, sehr herzlich grüßen. Also Grüße von Hans-Jürgen Sturz an dieser Stelle. Ja, und den Geburtstagskindern, da kann Hans-Jürgen sich ja genauso eingeschlossen fühlen. Falls ihr noch mit ihm telefonieren solltet, gebt das gerne weiter. Den Vers für die Geburtstagskinder aus dem 9. Kapitel des Markus-Evangeliums, neuntes Kapitel, Vers 23. Da steht, alle Dinge sind möglich dem, der da glaubt. Das wünschen wir den Geburtstagskindern, dass sie das erfahren in ihrem Alltag. Alle Dinge sind möglich dem, der da glaubt. Ja, wollen wir ein erstes Lied zusammen hören oder innerlich mitsingen? Es verdeutlicht, dass Gottes Wahrheit und Gnade und das, was sein Licht in uns bewirken kann, dass das wirklich lebendig ist und was ganz Großartiges ist. Das Lied heißt Gnade und Wahrheit.
Wir haben eine neue Leitung für das Musikteam. Ihr wisst ja, Friedrich hat die Leitung nach Jahren abgegeben. Über 10 Jahre hast du das gemacht und das haben wir ja auch vor 1-2 Monaten gebührend hier gewürdigt. Du hast das Musikteam ja so, wie es heute besteht, quasi mit aufgebaut, zum großen Teil. Dafür haben wir dir gedankt und jetzt können wir die Nachfolger präsentieren. Und zwar handelt es sich um eine Doppelspitze. Nicht, weil das gerade modern ist, sondern weil die beiden wirklich qualifiziert sind, dafür das zu machen. Es geht um Juna und Andi und die beiden möchte ich mal nach vorne bitten.
Also, der Johannes leitet nicht, zumindest nicht offiziell. Was er hinter den Kulissen für einen Einfluss hat, das Großen, okay, ja, also stellt euch gut mit dem Kleinen. Er leitet von nun an das Musikteam. Naja. Ja, wenn ihr vielleicht erstmal so eine Frage zum Musikteam allgemein, das ist ja ein ziemlich großer Bereich, also da sind Technik, Beamer, alles. Wie viele Leute arbeiten da ungefähr mit von uns?
Gute Frage. Also wir haben ja 5 Bands, ne? Sagen wir mal so im Schnitt mit 4 Leuten, macht 20, also ich weiß nicht, knapp 30 vielleicht, ein bisschen weniger als 30.
Das ist ja schon ein ziemlich großes Team. Was habt ihr da als Leiter für Aufgaben? Was müsst ihr da alles machen?
Dienstplan erstellen, Gedanken machen, welche Veranstaltung wie besetzt werden kann, wenn es eine Sonderveranstaltung ist. Wenn neue Musiker mitmachen wollen, dann muss man sich überlegen, wo passt man rein, wie macht man das am besten, vielleicht einen Workshop organisieren. Und ich glaube, Friedrich hat noch eine ganze Liste davon, was da noch alles kommt.
Und wie macht ihr das? Teilt ihr euch das jetzt auf? Du bist für den Bereich zuständig, du für den? Oder diskutiert ihr das alles am Frühstückstisch? Oder wie macht ihr das?
Also ich bin ja weniger musikalisch und Juna mehr, deswegen hat man dadurch natürlich schon auf jeden Fall eine Aufteilung. Also ja, vielleicht ich ein bisschen mehr organisatorisch, Juna mehr musikalisch, aber vieles halt auch zusammen.
Ja, es ist toll, dass ihr das macht. Wir freuen uns riesig als Gemeinde, dass ihr das übernehmt und wir wollen euch jetzt noch segnen. Und dafür stehen wir mal auf. Lieber Vater, wir danken dir, dass Juna und Andi sich bereit erklärt haben, diesen Dienst zu machen. Das ist eine doch auch wichtige und gewichtige Aufgabe. Ich bitte dich, dass du den beiden die nötige Weisheit dafür gibst, das Fingerspitzengefühl, gerade wenn es da so viele Mitarbeiter gibt, dass man da auch die Interessen alle wahrnimmt und gut unter einen Hut kriegt, aber auch Leitung vorgibt. Ich möchte dich bitten, dass sie da einfach das richtige Händchen haben. Ich möchte dich bitten, dass du das Musikteam weiterhin segnest, dass viele dazukommen, dass viele ja, da mit Spaß und Freude dabei sind. Und wir dich so als Gemeinde wirklich auch von Herzen, mit Herzen anbeten können. Und so segne ich euch beiden Juna und Andi, im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Ja, wir können uns wieder setzen.
Ja, ich möchte noch ein paar Dinge aus unserem Gemeindeleben weitergeben. Zunächst mal herzlichen Dank an alle, die sich hier in der letzten Woche an den Fenstern vergnügt haben. Wir haben ja hier einen Fensterputzabend gehabt und so wie ich das gehört habe, war das ganz erfolgreich. Und herzlichen Dank an alle, die sich da eingebracht haben. Ab morgen sind wir pastorenlos, zumindest für 2 Wochen. Niklas hat 2 Wochen Urlaub mit seiner Familie. Wünschen wir gute Erholung, eine gute Zeit miteinander. Weil Niklas eben 2 Wochen nicht da ist, setzt auch unser Gebetsseminar aus. Wir haben ja jeden Freitag um 19.30 Uhr das Gebetsseminar im Angebot und das findet dann erst wieder quasi in fast 3 Wochen am 30. Oktober statt. Männer können weghören, Frauen zuhören bitte. Wir haben einen Frauenvortrag demnächst auf dem Kalender. Das ist ein Frauenfrühstück, wo es nichts zu essen gibt. Also ein Frauenvortrag, wenn man so will. Zeiten des Umbruchs. Plötzlich ist alles anders. Oder plötzlich gab's Corona. Am 24. Oktober, also quasi nicht mehr weit entfernt, haben wir diesen Vortrag von Annegret Radicke aus Lehrte, die uns da, oder zumindest den Frauen von uns, gute Impulse geben möchte. Also ladet ein, meldet euch an. Es findet hier in den Räumen am 24. Oktober 10 Uhr statt. Steht also auf diesen Einladungsflyern drauf. Und auch wenn ihr den Gemeindebrief zu Hause habt, da steht es natürlich auch nochmal drin. Der ist genauso informativ in der Hinsicht. Anmeldung an Marlies Rode oder an Rosa Heimsoth, bitte. Ja, nach dem Gottesdienst haben wir auch wieder Gebetsangebot. Karl-Heinz und Gisela haben sich bereit erklärt, mit euch zu beten. Wenn ihr so ein Anliegen habt, sprecht sie gerne an. Sie ziehen sich dann mit euch zurück und mit gebührendem Abstand könnt ihr dann eure Anliegen miteinander vor den Herrn bringen. Und zu guter Letzt wollen wir nicht vergessen, auf unsere Kollekte hinzuweisen für unsere Gemeindearbeit. Auch wenn nicht alles so läuft wie sonst, haben wir trotzdem Kosten und würden uns freuen, wenn jemand eine freiwillige Gabe in den Behälter an der Säule im Foyer einlegt. Ja, bevor wir auf die Predigt hören, wollen wir 2 Lobpreislieder miteinander hören, in Stillen mitsingen. Wir können es bewusst machen, dass die Sorgen und die Gedanken der Woche einfach mal an die Seite gelegt werden können. Wir haben Sonntag, wir haben eine neue Woche, wir haben den Herrn hier mitten unter uns, wollen uns also durch diese beiden Lobpreislieder besonders auf ihn ausrichten und ihn anbeten. Und das erste Lied heißt Herz der Anbetung.
Liebe Gemeinde, endlich feiern wir wieder Abendmahl gemeinsam hier im Gottesdienst. Wir hatten ja schon abends Abendmahl feiern, aber nicht alle zusammen am Sonntagmorgen im Gottesdienst oder zumindest der erste große Schub der Gemeinde. Ja, das letzte Mal, dass wir zusammen gefeiert haben, 1. März, das war vor 6 Monaten, ein halbes Jahr, eine lange Zeit. Und das ist nicht gut, denn das Abendmahl gehört in den Gottesdienst, denn das Abendmahl ist wichtig für die Gemeinde. Es hatte große Bedeutung und es hat auch heute für uns eine große Bedeutung. Davon spricht der Apostel Paulus in unserem heutigen Predigttext. Da macht er uns die Bedeutung des Abendmahles für die Gemeinde deutlich. Und ich lese euch den Text vor, der steht im 1. Korintherbrief, Kapitel 10, die Verse 14 bis 17. 1. Korinther 10, Abvers 14. Da schreibt Paulus an die Gemeinde in Korinth: Meine Lieben, haltet euch also von Götzendienst fern. Ihr seid doch verständige Leute. Beurteilt selbst, was ich sage. Denkt an den Segensbecher, über den wir beim Mahl des Herrn das Segensgebet sprechen. Gibt er uns nicht Teil an dem Blut, das Christus für uns vergossen hat? Denkt an das Brot, das wir austeilen. Gibt es uns nicht Teil an seinem Leib? Es ist nur ein einziges Brot, darum bilden wir alle, auch wenn wir viele sind, einen einzigen Leib, denn wir essen alle von dem einen Brot. Wir lesen hier in dem Text, dass das Abendmahl uns mit dem Kreuz verbindet. Das macht Paulus hier deutlich. Es verbindet uns mit dem Kreuz. Vers 16, da schreibt er, erster Teil, denkt an den Segensbecher, über den wir beim Mahl des Herrn das Segensgebet sprechen. Gibt er uns nicht Teil an dem Blut, das Christus für uns vergossen hat? Eine rhetorische Frage, auf die die Antwort natürlich lautet, jawohl, es gibt uns Anteil an dem, was Jesus für uns getan hat. Es gibt uns Anteil am Kreuz. Es verbindet uns mit unserer Erlösung, mit dem, was Jesus getan hat. Denn Jesus hat uns am Kreuz erlöst. Er starb für uns und nahm so unsere Schuld auf sich. Er vergoss sein Blut für uns. Und durch das Abendmahl haben wir daran Anteil. Es verbindet uns immer wieder von Neuem mit dem Kreuz, so sagt Paulus. Wie kann man das jetzt verstehen? Also ist das magisch gemeint? So, wenn wir diesen kleinen Becher trinken, dann ist da irgendwie so eine geheimnisvolle Substanz drin und dann in irgendeiner Weise kommt dann die Erlösung zu uns, so wie so ein Zaubertrank, vielleicht wie bei Asterix und Obelix, dass man dann plötzlich die Kraft Gottes hat. Das ist natürlich nicht so. Das ist Quatsch. Der Traubensaft, den wir nachher zu uns nehmen, der stammt wahrscheinlich von Edeka, würde ich mal sagen. Oder vielleicht hat Heino ihn auch von Aldi gekauft, das weiß ich nicht. Es ist auf jeden Fall ganz normaler Saft, nichts Besonderes. Die Aneignung, dieses Teilhaben, geschieht durch den Glauben. Wir glauben, Jesus ist für uns gestorben. Und indem wir das glauben, nehmen wir es an. Indem wir akzeptieren und sagen, ja, ich bin ein Sünder. Ich brauche deine Vergebung und du bist am Kreuz für mich gestorben. Das glaube ich, das nehme ich an. Indem wir das tun, eignen wir uns, haben wir Anteil an dem, was Jesus für uns getan hat. Dann gehört die Erlösung uns. Und beim Abendmahl proklamieren wir diesen Glauben. Das Abendmahl bedeutet, dass wir diesen Glauben bekennen, dass wir sagen, ja, es stimmt für mich, ich glaube es. Ich glaube, dass Jesus für mich gestorben ist. Ich nehme diese Erlösung nochmal neu, ganz bewusst für mich an und sage, ja, das gilt mir. Ich bin ein Sünder, ich brauche Vergebung, ich nehme es an. Und wenn wir diese Handlung vollziehen, als Zeichen unseres Glaubens, als Proklamation unseres Glaubens, dann haben wir Anteil an dem Blut, das Jesus für uns vergossen hat. Dann bist du mit dem Kreuz verbunden. Und diese Verbindung mit dem Kreuz müssen wir immer wieder erneuern. Darum ist es wichtig, das Abendmahl immer wieder zu feiern. Denn das Kreuz soll alle Bereiche meines Lebens prägen. Es soll prägen, wie ich Gott sehe. Gott ist nicht weit weg. Und er ist auch kein unbarmherziger Richter, sondern Gott ist da. Er ist als Mensch zu uns gekommen, am Kreuz für uns gestorben, weil er uns liebt, weil er barmherzig ist. Gott kommt zu uns und stirbt für uns, voller Barmherzigkeit. Er vergibt dir und mir. Das Kreuz macht das deutlich, dass Gott so ist, so und nicht anders. Das Kreuz soll auch prägen, wie du dich selber siehst. Oft quälen wir uns ja mit schlechten Gewissen, mit Schuldgefühlen. Merken, da haben wir was falsch gemacht und das nagt an uns. Aber Gott hat dir vergeben. Darum kannst du auch dir selber vergeben. Du bist begnadigt. Jesus hat deine Schuld hinweggenommen. Du bist ein Kind Gottes. Das ist die Sicht des Kreuzes und die soll diesen Blick auf dich selber prägen. Das Kreuz soll prägen, wie du deine Mitmenschen siehst. Wer vom Kreuz geprägt ist, der kann seine Mitmenschen nicht ständig verurteilen. Der kann ihnen nicht ständig Vorwürfe machen, du hast das falsch gemacht, du bist ein Sünder. Sondern der hat ja Barmherzigkeit erlebt. Und darum ist er barmherzig gegenüber seinen Mitmenschen. Gott hat dir vergeben, darum vergib deinen Mitmenschen. Sei barmherzig. Auf diese Weise soll das Kreuz alle Bereiche unseres Lebens prägen. Es soll prägen, wie wir Gott verstehen, wie wir Gott sehen, wie wir uns selber sehen und wie wir mit unseren Mitmenschen umgehen. Und das sind natürlich viele, viele Bereiche, in die das jetzt überfließen soll. Und darum genügt es nicht, das einmal nur gehört zu haben und gesagt zu haben, ja, das finde ich gut oder das nehme ich an oder bin halt in dieser kirchlichen Tradition aufgewachsen, deswegen akzeptiere ich das so. Das ist nicht genug. So wird es uns nicht prägen, sondern es wird uns nur prägen, wenn wir es immer wieder neu bewusst für uns in Anspruch nehmen. Wir müssen es uns immer wieder vergegenwärtigen, was Jesus für uns getan hat, damit es eben alle Bereiche unseres Lebens prägt. Und darum feiern wir das Abendmahl immer wieder. weil es uns verbindet mit dem Kreuz, immer wieder aufs Neue. Es kann uns so von Neuem prägen. Es beeinflusst, wie ich Gott sehe, mich selber und meine Mitmenschen. Also das Abendmahl verbindet mich mit dem Kreuz. Das Abendmahl verbindet mich aber auch mit meinen Geschwistern. Das führt Paulus weiter aus in seinem Text, in unserem Text hier. Und zwar lese ich jetzt Vers 16, der zweite Teil. Da sagt er, denkt an das Brot, das wir austeilen. Gibt es uns nicht Teil an seinem Leib? Es ist nur ein einziges Brot. Darum bilden wir alle, auch wenn wir viele sind, einen einzigen Leib. Denn wir essen alle von dem einen Brot. Die Gemeinde ist Jesu Leib. Leib ist ja nur ein altmodischer Begriff für Körper. Also die Gemeinde ist der Körper von Jesus. Mit deinem Körper handelst du in der Welt. Dein Geist sagt dir, steh auf, geh ins Bad, mach dich fertig, frühstücke und fahr los. Das hat dein Geist dir heute Morgen gesagt, das hast du gemacht und darum sitzt du heute hier, weil dein Körper gehandelt hat. Dein Körper handelt. Mit deinem Körper handelst du in der Welt. Bei Jesu Leib ist es genauso. Er handelt durch seinen Körper in dieser Welt. Er spricht zu uns als Gemeinde. Spricht er, damit er handeln kann. Er gibt uns Impulse und sagt uns zum Beispiel, macht eine Evangelisation. Oder ladet eure Nachbarn zur Gemeinde ein. Hilft an einer bestimmten Stelle praktisch mit. Hier habt ihr eine Aufgabe, tut da etwas. Oder positioniert euch zu einem wichtigen gesellschaftlichen Thema. Der Geist Jesu gibt seiner Gemeinde, seinem Leib, diese Impulse und die Gemeinde handelt. So handelt Jesus in der Welt, durch uns, durch sein Leib, seinen Körper, seine Gemeinde. Das heißt für uns, dass wir zusammenarbeiten müssen. Wenn wir das verstehen, dass wir der Leib von Jesus sind, dann können wir uns nicht ständig streiten und gegeneinander arbeiten, dann müssen wir zusammenarbeiten. Ein Körper, wo die einzelnen Teile nicht zusammenwirken oder gar gegeneinander arbeiten, so ein Körper ist nutzlos. Oder um es deutlich zu sagen, so ein Körper ist krank, er funktioniert nicht richtig. Bei einem gesunden Körper, da wirken alle Teile zusammen. Die Beine tragen den Torso, die Hände greifen, der Mund redet, die Ohren hören, alles wirkt zusammen. Und dieses Bild müssen wir übertragen auf unsere Gemeinde und verstehen, dass der eine nicht ohne den anderen kann. Jeder, der hier mitwirkt, tut etwas für das Große und Ganze. Der eine predigt, der andere guckt, dass die Räume sauber sind, damit sich die Leute hier wohlfühlen, der nächste spielt Musik, andere pflegen den Garten. Es wirkt alles zusammen, wie in einem Leib, der eine Sache, ein Ziel hat und dann alles darauf koordiniert und abstimmt. Das müssen wir verstehen. Der eine kann nicht ohne den anderen. Wir müssen zusammenwirken. Nur als Einheit sind wir der Leib Jesu. Das heißt, wir respektieren uns gegenseitig, wir müssen Spannung aushalten, miteinander reden und immer wieder dazu kommen, dass wir gemeinsam Jesus nachfolgen. Paulus vergleicht hier in unserem Text den Leib des Herrn mit einem Leib Brot. Also ein assoziatives Wortspiel, er kommt vom Leib, dem menschlichen Körper, zu dem Leib Brot. Und er vergleicht das miteinander und sagt, Brot besteht ja aus unterschiedlichen Körnern. Alle diese Körner sind erst einmal gesondert und auch unterschiedlich. Aber durch den Prozess des Backens wird daraus eine Einheit. Da formt sich etwas Großes Ganzes draus, eben ein Leib Brot. Und das Gleiche gilt auch für uns als Gemeinde. Wir sind alle unterschiedlich, unterschiedliche kleine Körner. Jeder hat so seine Charaktere, seinen Charakter, seine Einstellung, seinen Persönlichkeitstyp, alles unterschiedlich. Aber der Heilige Geist will uns formen zu einer Einheit, zu einem Leib. Wir gehören zusammen als Leib Jesu. Und diese Einheit feiern wir im Abendmahl. Wir feiern ja ganz bewusst, nicht jeder für sich alleine zu Hause, sondern wir feiern gemeinsam. Du feierst mit deiner Schwester und deinem Bruder zusammen. Warum? Weil wir ein Leib sind. Also das Abendmahl verbindet. Es verbindet uns zunächst einmal mit dem Kreuz, mit dem, was Jesus für uns getan hat. Und dann verbindet es uns untereinander. Es verbindet, aber es trennt uns auch. Davon spricht der Apostel in Vers 14. Das Abendmahl trennt uns von den Götzen. Wir lesen in Vers 14. Meine Lieben, haltet euch also von Götzendienst fern. Haltet euch von Götzendienst fern. Paulus macht hier in diesem Text deutlich, Abendmahl feiern und zugleich Götzen dienen, das passt nicht zusammen. Das geht nicht. Wenn du Abendmahl feierst, verbindest du dich mit Jesus. Da kannst du nicht gleichzeitig anderen Göttern dienen. Entweder feierst du Abendmahl oder du dienst den Götzen. Beides passt nicht zusammen. Wenn die Bibel von Götzen spricht, dann ist es zu einfach, wenn wir jetzt sagen, ja, das sind diese Statuen da im alten Griechenland vor 2000 Jahren, damals, ja. Lang, lang ist's her. Nein, Götzen gibt's heute ganz genauso. Denn Götze bezeichnet alles, was mir wichtiger ist als Gott. Alles, was dir wichtiger ist als Gott, ist ein Götze für dich. Also ist dein Auto ein Götze? Es hängt davon ab, welchem Wert du diesem Auto beimisst. Wenn du sagst, also, mir bringt Autofahren mehr Spaß als Gottesdienst. Ich bete nicht so gerne, aber auf der Autobahn 200 Stundenkilometer, das ist mein Ding. Dann ist das Auto für dich ein Götze geworden. Und auf diese Weise kann natürlich ganz vieles, ja alles kann praktisch zum Götzen werden. Immer dann, wenn du es höher erachtest als Gott. Was ist dir wichtiger als Gott? Was ist dir wichtiger als Gott? Man kann sagen, immer wenn du sündigst oder wenn ich sündige, wenn wir sündigen, dann zeigen wir damit, mir ist etwas wichtiger als Gott. Gott sagt, tu das nicht, tu diese Sache nicht, aber ich tue es trotzdem. Und damit sage ich, die Sache ist mir wichtiger als du, Gott. Zum Beispiel sagt Gott, ihr sollt nicht lästern, nicht falsch Zeugnis reden, wider euren Nächsten. Aber die Freude am Lästern, die ist mir einfach wichtig. Ja, oder das entlastet mich jetzt einfach, über andere zu lästern. Es ist mir wichtiger als dein Gebot, Gott. Gott sagt, ihr sollt vergeben. Aber wir sagen manchmal, wir wollen aber an unserem Zorn festhalten. Das ist mir wichtiger. Ich fühle mich dadurch bestätigt. Es ist mir wichtiger als das, was du, Gott, sagst. Immer wenn wir sündigen, sagen wir zu Gott, die Sache ist mir wichtiger als dein Wort. Sie ist mir wichtiger als deine Meinung. Also letztendlich, die Sache ist mir wichtiger als du. Und das ist Götzendienst. Immer wenn wir sündigen, uns gegen Gottes Wort stellen, dann sagen wir damit, Gott, du bist nicht so wichtig. Es ist etwas anderes wichtiger als du. Paulus sagt hier in unserem Text, haltet euch fern von den Götzen. Bevor wir gleich das Abendmahl einnehmen, möchte ich dass wir in zwei Minuten in Stille verharren, still sind. Und ich schlage vor, dass ihr euch in dieser Zeit einmal prüft. Wir haben das ja alle in unserem Leben, dass wir an Punkte kommen, wo wir sagen, ja, da ist mir Gottes Gebot nicht so wichtig. Ich möchte euch bitten, dass ihr euch prüft oder vorschlagen, dass ihr euch da prüft und diese Sünden vor Gott legt. Jeder für sich, jeder in der Stille. Und ich schließe diese Zeit dann mit einem Gebet ab. Also lasst uns still werden und Gott unsere Sünden bekennen. Lieber Herr Jesus, wir haben alle gesündigt, auf ganz verschiedene Art und Weisen, in ganz unterschiedlichen Situationen. Aber immer steckt dahinter das eine Prinzip, dass wir dich nicht so wichtig genommen haben, dass wir gesagt haben, uns ist etwas anderes wichtig als das, was du sagst. Und du hast die vielen Bekenntnisse jetzt in der Stille alle gehört und gesehen. Und ich möchte noch einmal das alles vor dich legen. Wir danken dir, dass du uns vergibst, dass du unsere Schuld hinweggenommen hast am Kreuz und dass wir jetzt diese Vergebung auch empfangen dürfen. Wir sind von dir begnadigt. Du hast am Kreuz alles für uns vollbracht. Und dafür loben und preisen wir dich. Amen. Ja, lasst uns gemeinsam das Abendmahl jetzt feiern. Das Abendmahl verbindet uns mit dem Kreuz. sodass es unser Leben prägen kann, dass es jeden Bereich unseres Lebens prägen kann. Das Abendmahl verbindet uns miteinander. Wir sind ein Leib, eine Gemeinde. Und das Abendmahl fordert uns immer wieder auch heraus, den Götzendienst sein zu lassen und ganz und gar für Jesus zu leben. Bevor wir das Abendmahl feiern, hören wir auf das Lied »Ich blicke voll Ehrfurcht und Staunen«.
Zu Beginn ein paar formale Ankündigungen, wie wir das machen werden. Also Simon und Jörn werden das gleich verteilen mit Maske und Handschuh. Und ihr nehmt euch das nicht raus, also weder Kelch noch Brot, sondern ihr kriegt es gereicht. Die Kelche werden nachher auch nicht wieder zurückgetan auf den Teller, sondern die stellt ihr einfach unter euren Stuhl und die sammeln wir dann nach dem Gottesdienst ein. Jesus spricht zu seinen Jüngern: Mich hat es herzlich verlangt, dieses Abendmahl mit euch zu essen. Wer das Abendmahl nimmt, der bekennt damit: Jesus ist für meine Sünden gestorben. Er ist der Herr meines Lebens. Ein solches Bekenntnis sollte man nicht leichtfertig geben, sondern nur wer das auch von Herzen bejahen kann, sollte am Abendmahl teilnehmen. Wer Jesus nicht als seinen Herrn und Erlöser ansieht, der reiche das Brot und den Kelch einfach weiter, ohne davon zu nehmen. Die Bibel mahnt uns diesbezüglich. Dort steht: Wer ohne Ehrfurcht von dem Brot isst oder aus dem Kelch des Herrn trinkt, der wird schuldig sein am Leib und Blut des Herrn. Der Mensch prüfe aber sich selbst, und so esse er von diesem Brot und trinke aus diesem Kelch. Denn wer so isst und trinkt, dass er den Leib des Herrn nicht achtet, der isst und trinkt sich selber zum Gericht. Wir wollen auf die Einsetzungsworte des Apostel Paulus hören und stehen dazu auf. Denn ich, Paulus, habe von dem Herrn empfangen, was ich euch weitergegeben habe. Der Herr Jesus, in der Nacht, da er verraten ward, nahm er das Brot, dankte und brach's und sprach: Das ist mein Leib, der für euch gegeben wird. Das tut zu meinem Gedächtnis. Das Brot, das wir brechen, verbindet uns mit dem, was Jesus durch seinen Tod für uns getan hat. Herr Jesus, wir loben und preisen dich. Du hast uns erlöst, du bist am Kreuz für uns gestorben und das durften wir im Glauben annehmen. Und ich danke dir, dass es unser Leben prägen darf, dass es unsere Seele gerettet hat. Und ich danke dir, dass wir das jetzt noch einmal uns neu bewusst machen dürfen, dass wir uns noch mal neu daran ausrichten können, uns neu damit verbinden. Bitte schenk durch deinen Heiligen Geist, dass es uns tief in unserem Herzen bewegt. Amen. Zu den Einsetzungsworten für den Kelch stehen wir auf. Desgleichen nahm Jesus auch den Kelch nach dem Mahl und sprach: Dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blut. Das tut, so oft ihr daraus trinkt, zu meinem Gedächtnis. Denn so oft ihr von diesem Brot esst und aus dem Kelch trinkt, verkündigt ihr den Tod des Herrn, bis er kommt. Der Kelch, den wir segnen, verbindet uns mit dem, was Jesus durch sein Blut für uns gewirkt hat. Lieber Herr Jesus, du hast dein Blut für uns vergossen. Und damit hast du uns zu Brüdern und Schwestern gemacht. Du hast uns zusammengerufen zu einer Gemeinde, auch wenn wir ganz unterschiedlich sind. Wir sind eine Einheit, weil du hast uns erlöst. Wir beten alle zu demselben, nämlich zu dir, Herr Jesus. Wir wollen dich loben und dich preisen. Wir danken dir, dass du der Herr unserer Gemeinde bist. Amen. Wir wollen nun zum Abschluss des Gottesdienstes eine Gebetsgemeinschaft miteinander haben. Ihr könnt leise oder laut beten, wie ihr möchtet. Und die Gebetsgemeinschaft schließe ich dann mit dem Segen ab. Lasst uns gemeinsam beten. Ich möchte euch segnen und bitte euch dazu aufzustehen. Der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, der bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen. Nehmt Platz, wir lassen den Gottesdienst ausklingen mit dem Postludium und ich wünsche euch eine gesegnete Woche.